Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
3:03, DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem 6. und letzten Teil von Friedrich Glausers Erzählung Im Dunkel. Und darum geht es. Der ehemalige Fremdenlegionär Frederik arbeitet nach einem verunglückten Paris-Aufenthalt in einer Kohlengrube im belgischen Charleroi. Unterkunft gefunden hat er im Haus der Familie Van de Velde, wo er mit 3 anderen Kumpels ein Zimmer mit 2 Betten teilt. Suppenverkäufer, Marchand de Soupe, so nennt man die ausbeuterischen Inhaber dieser Arbeiterpensionen. Inmitten dieser erbärmlichen Verhältnisse ist Frederik auf der Suche nach einem Fünkchen Glück, nach einem Hoffnungsschimmer, der ihn am Leben hält. Im Dunkel von Friedrich Glauser, Teil 6. Es liest der Regie-Altmeister und Glauser-Fan Werner Dückelin.
Nach den ersten 14 Tagen erhalten wir 6 × 25 Franken. 150 Franken. Während wir dem Suppenverkäufer schon 300 für Wohnung und Essen allein schuldig sind. Und daneben haben wir Überkleider gebraucht, Zigaretten. Wie sollen wir freikommen? Frau Van de Velde geht unseren Zahltag holen. Manchmal ist sie gnädig und gibt uns am Sonntag 10 Franken. Aber auch das wird aufgeschrieben. Wir Fremde aus allen Ländern, wir sind nicht organisiert. Wir können uns nicht wehren gegen die niederen Löhne. Wir müssen schuften, um dem Suppenverkäufer unser Geld geben und arbeiten, arbeiten, bis wir verbraucht sind und in die Heimat zurücktransportiert werden. Auch dort sind wir nicht willkommen. Die Armenhäuser sind überfüllt, die Altersheime auch. Was sollen die Behörden mit uns machen? Wir sind eine Last. Laut wagt man es nicht zu sagen, aber leise denkt man es. Schade, dass der Berg sie nicht erdrückt hat. Schade, dass sie nicht begraben sind. 4 Fundamente seien es, schreibt ein französischer Dichter, auf denen unsere Zivilisation ruhe. Die Kohlengruben, die Gießereien, die Papierfabriken, die Schlachthöfe. Und bist du nicht in die Mine hinabgestiegen? Hast du nicht den schwefligen Dunst der Papierfabriken eingeatmet? Kennst du nicht den faden Blutgeruch des Schlachthofes? Und bist du nicht vor dem Hochofen gestanden, wenn es ein fiebrig gleißendes Metall fließen lässt? Dann weißt du nichts von der Trauer der Welt, mein Freund. Und dann verstehst du nichts von der Verzweiflung der Menschen. Sonntag. Den Morgen haben wir verschlafen, Otto und ich, und haben uns gegenseitig nicht allzu arg gestört in unserem schmalen Bett. Nur einmal, wir lagen angekleidet auf dem Bett und ich erwachte, hatte meinen Kameraden an der Schulter, weil er mir zu wenig Platz ließ. Otto, sagte ich, rück ein wenig, du drückst mich ja ganz gegen die Wand. Otto fuhr entsetzt in die Höhe, riss den Mund auf, als müsse er am Schrei ersticken, der ihm in der Kehle stecken geblieben war. Und aus seinen Augen blickte die Angst. Otto, sagte ich, ich bin's, was ist los? Ah, du bist Fred, das ist gut. Er packte meine Hand und drückte sie. Nicht loslassen wollte er sie. Was willst du, Fred? Rück ein wenig, Otto, ich habe keinen Platz. Du drückst mich gegen die Wand. Verzeih, Fred, bitte verzeih. Es war unwillkürlich, weißt du, im Schlaf. Und vergiss, dass ich so erschrocken bin. Ich bin so schreckhaft geworden in der letzten Zeit. Weißt du, Fred, die harte Arbeit ist dran schuld. Ich habe früher nie körperlich gearbeitet. Auf einem Büro, weißt du, Fred, da verkümmern die Muskeln. Jetzt muss ich so schwer arbeiten und bin übermüdet. Du verstehst das doch. Ich schlafe schlecht, weil ich übermüdet bin. Und dann drückt mich der Alp. Natürlich, Otto, schlaf weiter. Ich konnte nicht sogleich wieder einschlafen. Darum hörte ich noch lange Ottos keuchenden Atem. Nach dem Mittagessen schliefen wir weiter bis gegen 3 Uhr. Dann weckte uns Frau Van de Veldes dröhnender Ruf: Frederik! Die Möbel, die während der Woche im Salon Gespenster gespielt haben, sind besetzt. Der Klavierlehrer Freund Van de Veldes ist gekommen, nach seiner ungetreuen Schülerin zu sehen. Und außer ihn haben sich einige Arbeiterfrauen in schwarz gefärbten Hochzeitskleidern eingefunden, Frauen der guten proletarischen Gesellschaft. Ihre Männer sind nicht mitgekommen. Sie haben wohl anderes zu tun. Ich werde vorgestellt, feierlichst. denn ich bin Madames große Attraktion. Fast so interessant wie eine dressierte siamesische Katze. Der Klavierlehrer, überall mit Fett gepolstert, aber man merkt gleich, dass es ein ungesunder, ein krankhafter Fettansatz ist. Er kommt nicht vom vielen und guten Essen. Im Gegenteil, es sieht aus, als habe der Musiker sich feist gehungert. Übrigens riecht er wie Luigi, der oben unser Zimmer mit seiner Brillantine verpestet hat. Herr Doriot sieht mich ungern. Sein Lächeln sitzt locker. Man hat stets Angst. Es werde herunterfallen, wie ein schlecht angepasstes Gebiss. Ich aber muss Madame Ehre machen, mich ans Klavier setzen und Schlager spielen. Ich haue sehr oft daneben. Es tönt falsch, aber ich kann nichts dafür, weil meine Finger vom Schaufeln steif geworden sind und meine Handballen Risse haben. Die Frauen sind entzückt. Madame ist stolz wie ein Pfau. Es sieht aus, als habe sie Klavier gespielt und dürfe nun die Komplimente für ihr Können einheimsen. Der Klavierlehrer möchte mich gerne ducken und mir eins auswischen, aber er traut sich nicht. Frau van de Velde, die Suppenverkäuferin, ist mächtig in ihrem Kreis. Sie hat Freundinnen. Und alle diese Freundinnen sind Mütter. Sicher denkt Herr Doriot, dass ich vermaledeiter Außenseiter ihm das Geschäft verpatze und dass er jetzt den Preis für seine Privatstunden noch tiefer wird ansetzen müssen. Er weiß, der Winter steht vor der Tür, er braucht einen neuen Anzug, einen Mantel. Als Lehrer muss er korrekt aussehen. Und seine Hosen sind ausgefranst. Nun muss er sich ans Klavier setzen, nun muss er spielen. Seine Finger sind kurz. Am Ringfinger trägt er einen Ehering. Auch verheiratet ist der Mann. Ich möchte mich verabschieden, möchte mit Otto spazieren gehen. Vielleicht kann ich ihn zum Reden bringen, das wird ihn erleichtern. Aber ich weiß nicht, wie ich mich verabschieden soll. Der Klavierlehrer gibt sich große Mühe, er mischt viel Schmalz und Süße in seine Improvisation. Aber niemand hört ihm zu. Er ist bekannt. Oft genug haben die Damen sein Spiel gehört. Ich hingegen bin eine Neuigkeit. Laut und ungeniert werden die Kartoffelpreise besprochen. Die Kanada sind nicht billiger geworden. Sie kosten noch immer 40 Centime das Kilo. Der Staat sollte... Die Vorhänge sind aus dickem Plüsch. Sie lassen wenig Licht in den Raum. Und dann beginnt auch schon die Dämmerung. Die Dunkelheit ist daran schuld, dass ich erst jetzt die stumme Gestalt sehe, die in einer Ecke sitzt. Es lässt sich nicht viel erkennen. Ein dunkler Rock, ein blauer Schleier, der das Gesicht freilässt, dafür aber Nacken und Schultern verdeckt. Immer noch klimpert der Klavierlehrer. Otto und ich wollten Madame bitten, uns ein wenig Geld zu geben, dann hätten wir ins Kino gehen und nachher ein Glas Bier trinken können. Aber Madame hat Besuch. Ihr Mann ist ausgegangen. Sonntags geht der Kegel. Das wissen wir. Da steht die dunkle Gestalt auf. »Willst du schon fort, Juliette?« fragt Frau van de Velde. Die Gestalt nickt. »Weißt du was? Du könntest Frédéric ein wenig die Stadt zeigen. Willst du?« Und zu mir gewandt. »Das ist Juliette Melon. Sie ist Krankenschwester im Spital. Willst du mit Frédéric gehen?« Die Gestalt nickt. Ich werde gar nicht um meine Meinung gefragt. Juliette ist groß, breitschultrig. Sie hat ein volles Gesicht. Und ihre Augen sind weich und gütig wie ihr Mund. Sie lächelt mir zu, sehr schwesterlich. Frau van de Velde begleitet uns hinaus. Im Gang wartet Otto. Ich mache ihm ein Zeichen, lasse Juliette vorangehen. Endlich haben wir Madame in eine Ecke gedrängt und bringen unser Anliegen vor. Madame ist gut gelaunt. Sie gibt jedem von uns 10 Franken. Amüsiert euch gut, sagt sie. Aber Otto hat noch ein Anliegen. Er möchte Alice mitnehmen. Vielleicht erinnert ihn das kleine Mädchen an seine Töchter in Holland, den er nicht schicken kann, weil Madame seinen ganzen Zahltag einsteckt. Es dauert noch eine Weile, bis Alice fertig ist. Wir hören, wie sie im ersten Stock herumspringt, freudig erregt wie ein Geißlein. Sie darf mit ihrem großen Freund spazieren gehen. Sie braucht nicht daheim zu bleiben und vorzuspielen. Wir drei, unten im dämmerigen Gang, schweigen uns an. Juliette zeichnet mit der Spitze ihres Regenschirms geheimnisvolle Zeichen in den weißen Sand, mit dem die Fliesen des Gangs bestreut sind. Endlich ist die Kleine fertig. Sie ist stolz, weil sie ihre neue Boa aus Kaninchenfell tragen darf. Sie meint, es sei ein teurer, eleganter Pelz, denn er hat einen Fuchskopf, dessen Kiefermuskeln durch Stahlfedern ersetzt worden sind, sodass sich die spitzen Zähne tief in den buschigen Schweif graben können. Alice geht vor uns mit ihrem großen Freund. Groß ist er für sie, in Wirklichkeit ist Otto klein. Er geht gebückt, mit gerundeten Schultern. Manchmal dreht er sich blitzschnell um, so, als wollte er einen Verfolger ertappen. Dies blitzschnelle Umdrehen ist verwandt mit der Hast, mit der er sich auf die Zeitungen stürzt. Und dann ist da noch das peinliche Entsetzen von heute Morgen. Konkurs? Ist man wegen eines Konkurses so ängstlich, so schreckhaft? Er geht vor uns und hält die Hand des kleinen Mädchens. Ja, er hat nicht allein bleiben wollen. Er hat Angst gehabt vor der Einsamkeit. Was drückt ihn wohl so schwer? Er ist doch ein tapferer Kerl, der Otto, das weiß ich. Er kann die Zähne zusammenbeißen. Ich habe gut gesehen. Am Anfang schmerzten ihn seine Hände derart, dass er beim Nachtessen Mühe hatte, seine Gabel zu halten. Er arbeitet Tagschicht, aber nie hören wir ihn klagen. Und er hat mich sicher nicht angeschwindelt mit seinen Töchtern. Denn einmal hat er mir eine Fotografie gezeigt. Zwei kleine Mädchen und eine Frau, eine große, schlanke Frau. Das Kleid, das sie trägt, war sicher sehr teuer. Warum ist Otto aus Holland geflohen? Was hat er dort ausgefressen, der kleine Otto mit dem dünnen, blonden Schnurrbärtchen und den Schreiberhänden? Er hat keinen Pass, das weiß ich, denn ich habe zugehört, wie er es Frau van der Velde erzählt hat. Er habe seinen Pass verloren, hat er angegeben. Nun, das war sicher eine Lüge. Der heutige Nachmittag wäre günstig gewesen. Wir hätten in irgendeine Wirtschaft gehen können, um dort Göß zu trinken, jenes bittere belgische Bier, dessen Geruch so abscheulich ist das erste Mal, wenn man es trinkt. Vielleicht wäre Otto aus sich herausgegangen und seine Last losgeworden. Ich mag Otto gern. Ich möchte ihm sein Schicksal tragen helfen. Wie dumm, dass Frau van der Velde eine alte Kupplerin ist und mir diese Krankenschwester aufgehalst hat. Otto und ich, wir hätten Rat halten können. Ich muss wohl unwillkürlich den Kopf geschüttelt haben, denn neben mir fragt eine weiche Stimme, wären Sie lieber mit Ihrem Freund spazieren gegangen? Wie tief die Stimme ist. Tief und doch sehr weich. Sie erinnert mich. An wen erinnert sie mich? Natürlich kann der Bub fliegen, sagt eine Stimme. Der rote Morgenrock riecht so frisch nach Kölnisch Wasser. Ich greife mit der Hand in braune Haare, halte mich fest. Nein, nein, sage ich laut, allzu laut. Es ist nur, er macht mir Sorge, der Otto. Ja, ja, mein Juliette, er fürchtet sich, Furcht. Wie er sich plötzlich umdreht, so, als meine er, jemand verfolge ihn. Ihre Stimme klingt schön, klug ist sie auch, die Frau. Und nun schiebt sie ihren Arm unter den meinen. Ich gehe nicht gern allein, sagt sie, und sieht mir von unten her ins Gesicht. Dazu lächelt sie. Es ist kein kokettes Lächeln. Wie soll man es nennen? Gütig? Der Schleier, der den Kopf wie eine Haube umschließt, lässt die Ohren frei. Große, wohlgebildete Ohren, die gut zu dem breiten Gesicht passen. Zwei kurze Locken ringeln sich über die Schläfen. Sie sind braun und glänzend. Man denkt an Rosskastanien, die, noch von niemandem berührt, aus ihrer soeben geplatzten, stachligen Schale schauen. Ma Sœur, meine Schwester, so redet man Pflegerinnen an, auch Nonnen. Aber wenn ich meine Begleiterin mit meine Schwester anrede, so ist das keine Förmlichkeit. Nein, ich drücke mit diesen Worten eine Tatsache aus. Meine Schwester geht neben mir. Eine Schwester, die ich nie gekannt habe. Aber ein plötzliches Wunder hat sie mir geschenkt. Und Juliette scheint es ähnlich zu gehen. Sie sagt, ich habe mir immer einen Bruder gewünscht. Aber daheim waren wir drei Mädchen. Sie hat den Handschuh ausgezogen. Ihre Finger legen sich um mein Handgelenk. Und wir gehen im gleichen Schritt. Es ist, als ob wir schon oft nebeneinander gegangen wären. Sie trägt schwarze Halbschuhe mit niederen Absätzen. Ihr blauer Regenmantel ist hochgeschlossen. Seine Falten sind streng und doch wieder weiß. Ich weiß, das ist ein Widerspruch, aber es ist dennoch so. Die Falten sind streng und weich. Schwester, sage ich, Sie haben heute frei? Ist der Dienst schwer im Spital? Ich habe frei, weil ich Nachtdienst mache. Sie zuckt mit den Achseln. Ihre Schultern sind rund und auch sie sind weich. Das vermag der starre Regenmantel nicht zu verbergen. Schwer, ich weiß nicht. Die Tage vergehen und die Nächte auch. Es gibt immer zu tun, viel zu tun, wenn man den Dienst ernst nimmt. Und wissen Sie, mir gibt man immer die schwersten Fälle. Ich kann sagen, die Hoffnungslosen. Der Arzt behauptet, ich sei viel beruhigender als Morphium. Ein merkwürdiges Kompliment, finden Sie nicht? Sonst bin ich viel allein. Und heute habe ich einen Kavalier. Nein, verzeihen Sie, das ist dumm. Sie sind kein Kavalier. Sie sind mein Bruder. Wenigstens scheint es mir so. Sie lacht. Ein tiefes Lachen. Nichts von Verlegenheit. Ich habe eben nie einen Bruder gehabt. Und ich nie eine Schwester. Sie drückt meine Hand. So, fragt sie. Das habe ich mir gedacht. Vor uns geht Otto eifrig, spricht er auf das kleine Mädchen ein, das an seiner Seite hüpft. Wahrscheinlich erzählt er ein Märchen. Aber alle 20 Schritte verwandelt sich Otto in eine Marionette. Unsichtbare Drähte werden gezogen. Ottos Kopf wird nach hinten gerissen, halb macht sein Oberkörper die Drehung mit. Die Augen sehen uns nicht. Ihr Blick starrt erschreckt die Straße entlang. Aber die Straße ist leer. Und dann ist plötzlich keine Marionette mit glasigen Puppenaugen mehr da. Sondern ein reifer Mann schreitet ruhig neben einem kleinen Mädchen einher und spinnt Märchenfäden. Er erzählt schöne Märchen, der Otto, sage ich. Ja? Und Sie geben Alice Klavierstunden. Das kleine Mädchen hat es gut. Klavierstunden, widerspreche ich. Ich kann doch nichts. Ein wenig klimpern. Als ich klein war, hatte ich eine Klavierlehrerin, die war arg parfümiert und plagte mich. Und jeden Mittag, wenn ich von der Schule heimkam, musste ich üben. Mein Vater kam erst um 2:30 zum Essen. Dann hockte ich vor dem Klavier und übte Tonleitern. Meine Großmutter saß hinter mir in einem roten Plüschfauteuil und strickte und beaufsichtigte mich. Von Zeit zu Zeit schlug sie mit ihrem knochigen Zeigefinger den Takt auf einem hölzernen Tischchen, das vor ihr stand, und zählte 1, 2, 3, 4. Nachher schlug sie die Bibel auf und las mir ein Kapitel vor. Ich musste aufrecht vor ihr stehen und zuhören. Dann betete sie mit mir, und dann war es gewöhnlich 2:30. Der Schlüssel meines Vaters rasselte in der Wohnungstür. Die Großmutter und der Vater, sie haben wohl beide nicht gedacht, dass ich einmal in einem niederen Kohlenflöß auf dem Rücken liegen und schaufeln würde, schaufeln. Aber man soll nicht klagen, man lernt viel. Man lernt viel in den 8 Stunden Nachtschicht auf Sohle 732. Haben Sie keine andere Arbeit finden können? Nein, nichts anderes. Und so muss ich wenigstens nicht verhungern. Dann schweigen wir, weil wir den Kern der Stadt Charleroi erreicht haben. Dieser Kern, rund um den Bahnhof, besteht aus Häuserblocks, die ebenso gut in Paris oder Brüssel stehen könnten. Es ist 5 Uhr und die Dämmerung wird langsam dunkel. Hier und da flackert schon eine Gaslaterne auf. Und heller werden die Straßen, weiß-violettes Licht strahlt von den Fronten der Kinos und schneidet leuchtende Würfel aus dem Nebel. Die grellen Plakate locken. Ich weiß, dass sie locken von morgens 9:30 bis spät in die Nacht. Wollen wir uns einen Film ansehen, schlägt Juliette vor. Ich lade Sie ein, Sie und Ihren Freund und Alice. Sie dürfen nicht widersprechen und lange Komplimente machen. Ich weiß, wie böse Sie dran sind. Und ich verdiene ganz ordentlich. Übrigens, von einer Schwester darf man alles annehmen. Ich sträube mich nicht. Es kommt mir so selbstverständlich vor. Wir holen Otto ein, der will sich zieren, aber Alice ist begeistert und da gibt Otto nach. Das Kino ist klein und dumpf. Es riecht nach nassem Hund. Aber was schadet das? Auf der blendenden Leinwand zittern unsere Träume vorbei. Jene Träume, die wir zu müde sind zu träumen. Denn unser Schlaf ist dunkel verhangen von unserer Müdigkeit. und unsere Augen sind geblendet von der Finsternis der Tiefe. Aber da, vor uns, flimmern unsere Wünsche vorbei und unsere Sehnsucht erfüllt sich. Das Meer mit seinen lautlos donnernden Wogen und seinem Strand, die Ebenen, über die wir reiten auf unseren wilden Pferden. Und dann sitzen wir in hellen Sälen vor reich gedeckten Tischen. Frauen wandeln an uns vorbei, eingehüllt in seidene Kleider. Schlafzimmer, große Schlafzimmer mit hohen Fenstern. Ein Bett steht darin, ein breites Bett, in dem man allein liegt. Wir sind alles zugleich. Der Held und die Heldin, die Gäste der Landschlösser, der Chauffeur, den die Millionärstochter heiratet, und die Tippmamsell, die von ihrem Chef geliebt wird. Wir waschen unsere Augen mit den flimmernden Bildern und begreifen mit dumpfem Entsetzen, dass wir alle Schönheit vergessen haben und dass nur noch diese Träume voll stumpfer Verlogenheit in unseren Seelen wuchern können. Und dann, mit leerem Gehirn, treten wir den Heimweg an. Es regnet. Juliette hat ihren Schirm aufgespannt. Wir haben beschlossen, Otto und Alice heimzubegleiten. Dann wollen wir zu zweit noch ein wenig spazieren gehen. Juliette hat heute keinen Nachtdienst und muss erst um 10 Uhr im Spital sein. Wir gehen und gehen. Charleroi ist nicht wie andere Städte gebaut. Sobald man den festen Kern rund um den Bahnhof verlassen hat, beginnen die endlosen Straßen, gepflastert mit Steinen, die rund sind wie schlecht verscharrte Kinderschädel. Rechts und links hocken die einstöckigen Häuser. Man kann sie nicht voneinander unterscheiden, so sehr gleichen sie einander. Die Mauern aus Backsteinen, die einmal braun waren, aber jetzt sind sie schmierig schwarz geworden. Keine Querstraße, ein Haus reiht sich ans andere. Aber plötzlich ist die Straße zu Ende. Eine Lücke gähnt. Ein kahles Stück Erde. Vielleicht erhebt sich ein Hügel auf ihm, der zu ewiger Unfruchtbarkeit verdammt ist. Kein Grashalm, kein Büschelchen Unkraut wächst darauf, denn er besteht aus dem Gestein, das die Minen ausgespien haben. Kinder klettern auf diesen Hügeln herum und sammeln winzige Kohlenstückchen. Kinder, die bleich sind und müde. Und dann beginnt die Häuserreihe wieder. Alle Häuser sind gleich hoch, einstöckig und schwarz. Manchmal überquert ein Schienenstrang die Straße. Ein Zug fährt langsam vorbei und ein Mann winkt mit einem roten Fähnlein. Wir haben Otto und Alice daheim abgeliefert. Aber wir sind nicht ins Haus getreten. Wir sind weitergewandert, Arm in Arm und schweigend, während der Regen einen leisen Wirbel auf dem Schirmdach trommelt. Dann sitzen wir in einem hellgestrichenen Raum, trinken Tee und essen Kuchen. Juliette hat ihre Hand auf meinen Arm gelegt. Du, sagt sie, und Fred. Sie fragt, wie sie mir helfen könne. Aber ich bin trotzig. Ich will mir nicht helfen lassen. Es kommt mir vor, als müsse ich weiterarbeiten, unten, in den niederen Flößen, als müsse ich abverdienen. Nein, Juliette, sage ich, mir darfst du nicht helfen. Weißt du, dass ich ein Dieb bin? Und ich erzähle ihr die Geschichte der 100 Franken, erzähle ihr von Marcel, der mich verachtet hat, von Marcel, der einen Glauben hatte und der sein Leben eingesetzt hat für seinen Glauben. Ich hingegen, während ich erzähle, blickt mich Juliette an. Ihre Augen sind groß und braun, und ihre Hand bleibt ruhig auf meinem Arme liegen. Wenn du wüsstest, sagt sie, wie gleichgültig mir das ist. Du hast gestohlen, nun ja, meinetwegen. Aber hast du wirklich gestohlen, weil du dich bereichern wolltest? Hast du nicht gestohlen, weil du Angst hattest? Und deine Angst, wie soll ich dir das erklären? Und deine Angst loswerden wolltest? Woher? Woher, stottere ich, woher weißt du das? Ihre Hand hat sich um meine Finger geschlossen. Aber Fred, sagt Juliette, das ist doch nicht schwer zu erraten. Man sieht es dir doch an, dass du kein Verbrecher bist. Du plagst dich, du willst dich strafen. Ich kenne das auch. Denk dir, ich war zweimal verlobt. Sie schweigt. Eine sehr helle Lampe hängt über unserem Tisch. Und ihr Licht wirft zwei scharfe Schlagschatten auf Juliettes Wangen. Beide Male, erzählt sie, kurz vor der Hochzeit, seien die Männer verunglückt, gestorben. Der eine sei eine Treppe hinabgestürzt und habe sich das Genick gebrochen. Der andere sei beim Abspringen von der Straßenbahn unter ein Auto gekommen. Nun sei sie überzeugt, sagt Juliette und senkt die Lider über ihre Augen, dass sie Unglück bringe. Wenn man annehmen wolle, dass der Tod ein Unglück sei. Bei mir aber habe sie diese Angst nicht. Es komme ihr vor, als stünde ich mit dem Tod auf vertrautem Fuß. Sie streichelt meine Hand, blickt dann auf ihre Armbanduhr. Nun müsse sie heim ins Spital. Es sei bald 10 Uhr. Sie werde mir schreiben. Es hat aufgehört zu regnen. Eine Allee führt zum Spital und ein lauer Wind klappert mit den kahlen Ästen der Bäume. Dann fällt ein Gitter zu. Ein Augenblick steht Juliette als schwarzer Schattenriss unter einer hell erleuchteten Türe und winkt kaum merklich. Es ist wohl Zufall, dass mich auf dem Heimweg 3 Betrunkene anrempeln. Klein sind sie, aber breit in den Schultern, mit langen Affenarmen. Ich lehne mich mit dem Rücken gegen eine Häuserwand und verteidige mich, so gut ich kann. Ganz in der Nähe brennt eine Laterne, und ihr Licht spiegelt sich in einer Messerklinge, so dass sie zu flammen scheint, wie eines jener bengalischen Zündhölzchen, mit denen Kinder an Festtagen spielen. Das Messer kann ich mit einem Fußtritt aus der Hand des Angreifers schnellen. Dafür trifft ein Faustschlag mein Kinn. Nach einiger Zeit wache ich auf, ich bin allein. Mein Kopf liegt auf dem Pflaster, meine Zunge ist aufgequollen und hat einen schlechten Geschmack. Ohne Sterne ist der Himmel. Da hinke ich heim und mir ist sehr übel. Trotzdem murmle ich vor mich hin. Lass scharren deiner Rosse Huf. Lass scharren deiner Rosse Huf. Denn ich sehe wieder die gemähte Wiese, auf der die Heuhaufen riesige, bucklige Tiere sind. Das Haus ist dunkel. Ich stolpere die Treppen hinauf. Otto liegt schon im Bett, aber er schläft noch nicht. Der Geruch von Luigis Brillantine hängt in der Luft. Das andere Bett ist leer. Der Italiener kommt erst um Mitternacht heim und eine Stunde später Wladimir. Beide sind berauscht. Ich liege noch lange wach, mein Kopf tut mir weh, der Kinnschlag dröhnt nach. Ich fühle noch immer Juliettes Hand auf meinem Arm. Da muss ich an Marcel denken und an den 14. Juli, an die Wohnung von Marcels Eltern und an die alte Frau in der Küche, an den Büroangestellten, der so stolz auf seinen Salon war und auf die Bilder, die im Salon hingen. Große Dampfer stellten sie dar, die in voller Fahrt ein Meer durchpflügen, dessen Farbe ein verrücktes Blau war. Und die Möbel versteckten sich unter weißen Hüllen. Feiertage erzeugen in uns ein zwiespältiges Gefühl. Wir freuen uns, dass wir ausruhen können, aber zu gleicher Zeit denken wir, dass wir 25 Franken verlieren und doch 20 Franken Pension zahlen müssen. Der 1. November ist ein Feiertag, Allerheiligen. Am Abend vorher hat sich Otto, wie gewöhnlich, auf den Brüsseler Soir gestürzt und fieberhaft die Zeitung durchblättert. Plötzlich ist er blass geworden. Seine Hände haben gezittert. Als Alice wie sonst auf seine Knie hat klettern wollen, hat er sie abgeschüttelt, so grob, dass das kleine Mädchen begonnen hat zu weinen. Dann ist er aufgestanden. »Ich bin krank«, hat er gesagt, und ist aus der Küche gewankt. Madame hat nicht gemerkt, dass es eine Zeitungsnachricht gewesen ist, die Otto so erregt hat. Auch die anderen haben nichts gemerkt. So kann ich die Zeitung durchblättern. Heute Nacht brauche ich nicht einzufahren. Versicherungsbetrug. In Amsterdam ist Frau W. verhaftet worden, weil sie die 20.000 Gulden betragende Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes einkassiert hatte. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass Herr W., der knapp vor dem Konkurs stand, gar nicht das Opfer eines Unfalls geworden ist. Wie wir seinerzeit gemeldet haben, ist die Leiche des Herrn W. nie gefunden worden. Der von der Versicherungsgesellschaft mit der Untersuchung des Falles betraute Privatdetektiv hat feststellen können, dass Herr W. den Unfall nur simuliert hat und ins Ausland geflohen ist. Man ist auf seine Spur. Es kann vorkommen, dass einem die Zündhölzer ausgehen. Dann reißt man ein Stück von der Zeitung ab, dreht das Papier zusammen, geht zum Herd und nimmt an den glühenden Kohlen Feuer. Man zündet die Zigarette an und stopft den Papierfetzen in den Ofen. Es ist unnötig, dass Frau van de Velde die ganze Zeitung liest. Alice geht schlafen. Dann beginnt Madame zu gähnen. Luigi und Wladimir sagen gute Nacht. Ich bleibe noch ein wenig sitzen, denn ich habe Angst vor den langen Nachtstunden neben Otto. Aber schließlich werde ich wie ein kleiner Junge ins Bett geschickt. Es ist wirklich eine lange Nacht geworden. Otto zittert, als ob er Fieber habe. Seine Füße sind eiskalt. Er beißt in sein Kopfkissen, damit die beiden anderen sein Schluchzen nicht hören. Später dann. Wladimir schnarcht sanft und Luigi atmet tief, kehrt sich Otto mir zu. Alles umsonst, flüstert er. Es sind die einzigen Worte, die er hervorbringen kann. Und er wiederholt sie eintönig, wie eine Litanei. Alles umsonst. Später noch. Wir hören eine Turmuhr 4 Uhr schlagen, sagt er. Hedwig wird es nie aushalten. Sie wird im Gefängnis Selbstmord begehen. Sicher, Fred. Sie ist eine stolze Frau. Und ich hab's doch nur für sie getan. Glaubst du, dass sie unten die Zeitung gelesen haben? Die Zeitung ist verbrannt, Otto. Hab keine Sorge. Ich danke dir, Fred. Sag, Fred, was soll ich machen? Warten, bis sie mich holen? Auf keinen Fall, Otto. Können Sie deiner Frau nachweisen, dass sie etwas gewusst hat? Nein, flüstert er zögernd. Ich glaube nicht. Versuch jetzt zu schlafen, Otto. Morgen gehen wir früh fort. Ich glaube, ich kann dir Geld verschaffen. Und dann wollen wir weitersehen. Wir liegen nebeneinander im schmalen Bett unter der dünnen Decke. Es zieht durchs Fenster, der Nordwind weht. Am Nachmittag sind die ersten Schneeflocken des Jahres gefallen. Um 7 Uhr morgens ist Juliettes Nachtdienst zu Ende. Um 6 Uhr wecke ich Otto. Er ist endlich doch eingeschlafen und seine beiden Hände haben meinen Arm umklammert. Wir ziehen uns im Finstern an, schleichen die Treppen hinab. Auf der Straße liegt eine dünne Schneedecke. Eine Kirchenglocke läutet zur ersten Messe. Wir gehen zusammen in die Stadt und suchen lange nach einem geöffneten Wirtshaus. Wir zählen unser Geld. Wir haben genau 5 Franken. Das wird fürs Frühstück langen. Wir bestellen Kaffee und Brötchen. Du musst ordentlich essen, Otto. Und dann telefoniere ich an Juliette. Um 7:30 Uhr kommt sie. Ich erzähle ihr kurz Ottos Geschichte und sage ihr, dass ich ihm rate, sich in Frankreich anwerben zu lassen. Schließlich ist die Fremdenlegion immer noch erträglicher als das Zuchthaus. Und Otto kann einen falschen Namen angeben. Ich kann ihm garantieren, dass er in spätestens 6 Monaten Korporal ist. Die Legion liefert niemanden aus wegen lumpiger 20.000 Gulden. Aber Otto braucht Geld. Er muss seine Spur verwischen, wie man das so schön in Romanen nennt. Ich rate ihm, mit dem Zug bis Jeumont zu fahren, dort zu Fuß über die Grenze zu laufen. Dann kann er den Zug nehmen bis Lille meinetwegen und sich dort anwerben lassen. Juliette nickt. Sie öffnet ihre Handtasche, gibt Otto 200-Franken-Scheine. Wird das langen, fragt sie. Oder brauchen Sie mehr? Otto hat Tränen in den Augen. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Er soll ihr jetzt nicht sentimental werden, sondern auf den Bahnhof gehen und schleunigst abfahren. Er werde nicht auffallen. Heute sei Feiertag, da habe es immer viele Reisende. Aber ich müsse jetzt heim und wieder ins Bett kriechen, damit ich behaupten könne, ich wisse von nichts. Und Juliette habe im Spital zu tun. Leb wohl, Otto. Du wirst sehen, es ist gar nicht so arg. Schreib mir von Marseille eine Karte. Viele Grüße von deinem Freund Marcel. Dann werde ich wissen, dass alles gut gegangen ist. Otto hat kein Gepäck, aber er wird nicht frieren. Er trägt einen dicken grauen Sweater, einen Wollschal um den Hals. Umständlich beugt er sich über Juliettes Hand und küsst sie. Leb wohl, Fred. Ich danke Ihnen, Fräulein. Er geht zur Tür hinaus, klein, mit runden Schultern. Die hohe Glasscheibe des Cafés ist angelaufen und undurchsichtig. So können wir nur den Schatten des gebeugten Mannes sehen. Sehen wir uns heute Abend? Fragt Juliette. Sicher. Es ist dir recht um 4 Uhr. Ich warte in der Allee auf dich. Und dann danke ich dir, Juliette. Warum danken? Andern darf ich helfen, aber dir nicht. Du hast mir mehr geholfen, als du glaubst, Juliette. Du wirst mich auslachen, aber ich denke, dass mich Marcel jetzt nicht mehr verachten würde. Warum liegt mir so viel an Marcels Meinung, Marcel? Vielleicht ist er tot. Es hieß damals, er sei schwer verwundet. Ich muss jetzt gehen, sagt Juliette. Sie wird immer ungeduldig, wenn ich von Marcel spreche. Wir treten auf die Straße und ich kann gerade noch das Tram erwischen, das 50 Meter vor Frau van der Weldes Haus hält. Wie gut ist es, dass heute Feiertag ist. Es schlägt 7:45, aber das Haus ist noch dunkel. Das Schwungrad schweigt. Ein weißer Morgen hängt über der endlosen Straße, über den einstöckigen Häusern aus braunen Backsteinen, die der Kohlenstaub vieler Jahre geschwärzt hat. Das Schnarchen, das aus dem Schlafzimmer des Ehepaars van der Velde dringt, ist beruhigend. Auch Luigi und Wladimir schlafen fest. Ich krieche ins Bett und muss denken, dass die Leintücher am Morgen nur nicht mehr lau sein werden von meinem Vorschläfer. Und dann lache ich leise, weil ich an Ernest denken muss. Ernest, den 2 uniformierte Polizisten aus dem Nachtasyl geholt haben. Den Otto werden sie nicht abführen können, die Herrschaften mit den blanken Gamaschen. Otto hat mehr Glück gehabt als der arme Ernest, der einen Gemüsehändler hart angefasst hat, weil dieser ihm nur einen Kaffee zahlen wollte für den langen Weg von den Hallen bis zu Denfert Rochereau. Am Mittagessen fragt Madame nach Otto. Er ist vielleicht spazieren gegangen, sage ich, oder in der Kirche. Madame ist beruhigt. Um 3 Uhr erscheinen 2 Herren in Zivil, die sich nach einem Holländer erkundigen. Es sind Geheimpolizisten. Frau van der Velde regt sich nicht auf. Sie scheint derartige Besuche gewöhnt zu sein. Sie ist nur neugierig und will wissen, warum man Otto verhaften will. Sie stellt den Herrn Kaffee auf, spart nicht mit dem Genièvre und bald weiß sie die ganze Geschichte. Einer der Herren hat den Auftrag, Ottos Heimkehr abzuwarten. Ich gehe um 4 fort, um 7 bin ich wieder zurück. Der Herr wartet noch immer. Endlich um 10 Uhr verabschiedet er sich. Madame schickt alle ins Bett. Mir macht sie ein Zeichen, ich soll noch ein wenig warten. Dann ist die Küche leer. Madame füllt zum letzten Mal den Heißwasserkessel, rasselt mit den Ringen, stochert in der Glut. Der Zwieton zischt auf. Auf dem Tisch stehen 2 kleine Schnapsgläser. Madame füllt sie, stößt sachte mit mir an, legt den Finger auf die Lippe, weist nach oben. Schließlich zieht sie aus der Schublade des Küchenschafts 2 Zeitungen und schiebt sie mir zu. Es sind 2 Nummern des Brüsseler Soir, beide tragen das gleiche Datum, 31. Oktober. Bei dem einen Blatt fehlt die obere Hälfte der dritten Seite, das andere ist vollständig. Madame deutet mit ihrem grauen Zeigefinger auf einen Absatz, Versicherungsbetrug. In Amsterdam ist Frau. Madame sagt leise, und ihre Äuglein funkeln, du verfluchter Bengel, wenn du mir noch einmal Zeitungen zerreißt, um deine Zigaretten anzuzünden, so reiß ich dir die Ohren aus. Merk dir eines, mein Sohn. Mama Melanie ist 50 Jahre alt. Sie hat es nicht leicht gehabt, sie hat einen faulen Mann geheiratet, sie hat schuften müssen und sparen, bis sie das Haus hat kaufen können und den Laden. Zugegeben, sie ist eine Suppenverkäuferin. Ihr meint, die Mama Melanie sauge euch aus. Es stimmt zum Teil. Aber sie schafft vielleicht gerade so viel wie ihr. Auf alle Fälle aber, die Mama Melanie hat noch nie jemanden der Polizei ausgeliefert, im Gegenteil. Sie hat manchen über die Grenze geholfen. Darum darfst du nicht zu stolz sein, mein Sohn. Du hast die Sache richtig gemacht. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich etwas schwatze. Ich habe euch heute Morgen fortgehen hören. Ich habe nichts gesagt. Das sind Privatangelegenheiten. Ich verliere ja nichts bei der Sache. Der Ingenieur muss mir Ottos Zahltag doch geben. Und meinetwegen kannst du das Geld haben, wenn es der Junge braucht. Und du weißt, wohin du es ihm schicken kannst. Sonst, wenn du Ausgaben gehabt hast, so sag es nur ruhig. Ich bin dir noch die Klavierstunden schuldig. Otto, wie ich dir sagen, war ein viel zu guter Kerl. Er hat auch mir einmal das Bild seiner Frau und seiner Töchter gezeigt. Ich bin eine alte Frau, Friedrich, aber ich kenne mich aus. Ich wünsche dir nur eins, dass du nie einer Frau in die Hände fällst, wie Ottos Frau eine ist. Sonst kommst du ganz vor die Hunde. So. Und morgen rede ich mit dem Ingenieur, dass er dir eine leichtere Arbeit gibt. Verstehst du? Schlaf gut, Friedrich, du wirst müde sein. Du hast die ganze letzte Nacht nicht geschlafen. Und Madame, füllt noch einmal die Gläser. Stößt sachte mit mir an. Es ist die längste Rede, die ich aus Madames Mund gehört habe. Ich ärgere mich. Denn wenn ich gegen mich selbst ehrlich sein will, muss ich mir eines eingestehen. Ich fühle Stolz. Ich bin angefüllt mit Stolz. Und stolz bin ich auf eine sehr dumme Nebensächlichkeit. Madame hat mich während ihrer Rede nicht ein einziges Mal gesiezt. Ich sage leise, gute Nacht, Madame. Frau van der Velde drückt mir die Hand. Die ihrige ist nass. Sie nützt noch den letzten Rest des heißen Wassers, um ein paar Teller abzuwaschen. Sie ist sparsam, Frau van der Velde, die Suppenverkäuferin, wie sie sich selbst genannt hat. Ich schlafe sehr gut. Madame hat das Bett frisch überzogen. Und das ist genauso angenehm wie das Du ihrer Rede. Wirklich habe ich nach 8 Tagen eine leichtere Arbeit bekommen. An der Erdoberfläche habe ich das Futter für die Pferde zurechtmachen müssen, die unten in der Grube die Züge der Rollwägelchen der Hunde ziehen müssen. Und ich habe die Luftveränderung nötig gehabt, denn eines schönen Morgens, nach dem Ausfahren, bin ich hingefallen wie ein Sack. Das sind so Sachen, die passieren. Aber auch die Stelle an der freien Luft hat mir nicht viel genützt, denn das Fieber, das sich nur sanft gemeldet hatte in Paris, plötzlich ist es ausgebrochen. Man hat mich ins Spital gebracht und dort bin ich geblieben als Krankenwärter. Ich habe mit Juliette zusammen Nachtdienst gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Doch während ich krank zu Bett lag, habe ich eine Karte bekommen. Viele Grüße von deinem Freund Marcel. Auf der Karte war abgebildet ein verrückt blaues Meer und eine Kathedrale, die aussah wie das Kunstwerk eines Zuckerbäckers. Sie kam aus Marseille, die Karte. Und ich war sehr froh, dass Otto in Sicherheit war.
Werner Dückerlin hat den 6. und letzten Teil gelesen von Friedrich Glausers Erzählung Im Dunkel. Technik Aldo Gardini, Regie Hans Hausmann, Produktion Schweizer Radio DRS 1977, Redaktion Stefan Heilmann. Die Lesung können Sie auch im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Und ab nächsten Dienstag haben wir Ihnen in der Lesung im 2 dann einen veritablen Glücksfund anzubieten. Den Großstadtroman Venus in den Fischen, geschrieben hat ihn der Arzt, Dramatiker und Romancier Max Mohr in den 1920er Jahren in Berlin. Venus in den Fischen ab nächsten Dienstag in der Lesung im 2 und die 13 Folgen des Romans, die liest dann Urli Jacki.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.